Der ISOV Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Man kann nicht kommunizieren. Das wusste schon Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick. Ebenso, dass unsere Kommunikation so komplex und störanfällig ist, dass wir uns eher missverstehen als verstehen. Kommt dann noch eine Trennung und/oder Scheidung dazu, ist Kommunikation nochmal eine ganz andere Hausnummer. Auch und gerade mit Trennungskindern. Wie sagt man es am besten, dass die Eltern getrennte Wege gehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was darf ich über den anderen Elternteil mitteilen und was ist ein absolutes No-Go? Wann ist die Grenze erreicht, wenn es darum geht, den Ex-Partner schlecht zu reden und wann rutscht man im Gespräch und Verhalten mit seinem Kind in eine Parentifizierung ab? All das wird heute Thema sein im ISOV-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Zu Gast ist Ute Steffens aus Nordstrand. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin, Autorin und Expertin für die psychische Situation von Trennungskindern sowie für Kinder in Krisen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, Frau Steffens. Ich freue mich, Sie zu sehen und zu hören.
Hallo Frau Stawitz, ich freue mich sehr, Sie zu sehen.
Frau Steffens, unser Thema heute: Kommunikation mit Kindern bei Trennung und/oder Scheidung. Das ist ein Punkt, der viele Eltern umtreibt und bei dem es auch etliche Berührungsängste gibt. Wie erkläre ich was, auf welche Art und Weise, welche Informationen sind für Kinderohren und welche eben aber auch nicht? Erstmal die wichtigste Frage vorneweg. Wie sage ich meinem Kind, dass Mama und Papa ab sofort getrennte Wege gehen? Also davor haben ja ganz viele Menschen Angst. Was raten Sie?
Ja, das ist tatsächlich so, dass das wohl die Frage ist, die mir am häufigsten gestellt wird.
Ja.
Und meine Antwort ist in der Regel, eure Kinder wissen doch längst, dass es zwischen euch nicht mehr rund läuft, dass es Konflikte gibt. Und es hat sich bewährt, diese Gespräche dann auch genauso einzuleiten. Ihr habt ja sicher gemerkt, dass wir uns nicht mehr gut verstehen, dass es manchmal Streit gibt, manchmal komische Stimmung. Das ist leider manchmal so bei Erwachsenen und auch bei Eltern, dass sie sich nicht mehr gut verstehen und irgendwann auch nicht mehr lieb haben.
Hm.
Mit Eltern und Kindern ist das was ganz anderes. Denn diese Liebe, die kann nie aufhören. Und deshalb haben wir beschlossen, dass Mama oder Papa auszieht. Vielleicht, wenn das soweit ist, tatsächlich auch er, sie hat eine Wohnung, ein Haus gefunden. Im allerbesten Falle haben die Kinder dann auch die Kinderzimmer schon gesehen. Oder in diesem Gespräch wird dann vorgeschlagen, Mensch, da müsst ihr auch mal mitgehen. Da gibt es nämlich auch Kinderzimmer für euch. Und wir haben das jetzt so besprochen, weil wir glauben, das ist das Beste für euch, wenn ihr bei Mama oder bei Papa bleibt, hier wohnen bleibt oder wir uns abwechseln, ihr halb und halb hier und dort wohnt, je nachdem, auf welches Umgangs- und Betreuungsmodell sich die Eltern geeinigt haben. Und ich glaube, ganz wichtig so als Leitsatz über diesem Gespräch ist, für Kinder ist vor allem wichtig, was genau ändert sich für sie. Und es ist eben unglaublich wichtig, anhand dieses Kriteriums auch die Erwachsenenebene von der Kinder zu trennen.
Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das Alter ist erstmal relativ egal, wenn es darum geht, wie sage ich es meinem Kinde, die riechen den Braten sowieso, ob klein oder groß, richtig?
So ist das. Das stimmt.
Nun gibt es aber auch Eltern, die sind selbst noch ja, in ihre Ambivalenz gefangen, gehen oder bleiben. Vielleicht ist es auch so ein On-Off-Ding. Welche Antwort ist denn schlau, wenn Kinder vielleicht schneller sind und fragen, Mensch, Mama, Papa, siehst du aus? Was sage ich denn dann, wenn ich selbst mir noch gar nicht sicher bin?
Die grundsätzliche Empfehlung für die Kommunikation mit Kindern ist ja das, was Jasper Juhl als gleichwürdig bezeichnet, also authentisch, kindgerecht und verantwortungsvoll aus der Elternrolle heraus. Das bedeutet in diesem Fall, ja, so ist das. Wir wissen selbst noch nicht genau, wie es weitergeht. Oder je nachdem, wie der Stand der Dinge ist und es der Realität entspricht. Wir sind gerade dabei, uns Hilfe zu suchen. Vielleicht haben wir demnächst Gespräche mit einem Mann, mit einer Frau, die uns dabei helfen, zu gucken, wie wir uns möglicherweise wieder vertragen können und besser miteinander auskommen. Also je nachdem, was gerade anliegt, also was so der Stand ist, weil ich habe das ja schon öfter gesagt, das ist tatsächlich schon die erste Phase der Trennung, in der die Frage, soll ich gehen, soll ich bleiben, eben über allem steht.
Naja, ich glaube aber, dass es halt was viele Eltern sich auch nicht trauen, selbst diese Unwissenheit zu vermitteln. Du, ich habe selbst noch keine Lösung. Wenn man in der Elternposition ist, also mir geht das jedenfalls oft so, dass ich denke, ich müsste doch eine Lösung haben. Und es ist doch aber viel, wie Sie auch schon sagen, authentischer zu sagen, du, ich weiß es gerade noch nicht.
Ja, und die Angst dahinter ist natürlich, dass vielleicht ein Kindergartenkind sagt, trennt ihr euch dann? Weil das ja zur Realität, zur kindlichen Realität im Kindergarten, in der Schule dazugehört. Es ist ja, die Hälfte aller Familien sind davon betroffen. Dann ist die ehrliche Frage, weißt du, das kann ich dir noch nicht so genau sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass du der Erste bist, die Erste bist, die das erfährt. Und dass sich für dich so wenig wie möglich ändert, weil die Elternliebe zu ihren Kindern ist unkaputtbar, selbst wenn Papa und Mama nicht mehr zusammenleben wollen.
Nun nehmen wir mal an, diese Ambivalenz ist vielleicht schon vom Tisch. Welches Setting wäre denn gut, um Kindern ja, die neue Realität, wie sie denn sein wird, zu vermitteln? Also zusammen mit Familie, allein, wie auch immer.
Auch das werde ich oft gefragt und es besteht so die Vorstellung, als sei das geboten geradezu, zwingend, dass Eltern das in Harmonie und gemeinsam ihren Kindern überbringen. Immer wieder stellt sich dann heraus, das kann man so allgemein nicht sagen, weil die Voraussetzungen dafür sind ganz unterschiedlich. Es kommt zum Beispiel gar nicht selten vor, dass ein Elternteil die Trennung überhaupt nicht akzeptiert, dass ein Elternteil sagt, ich will das nicht, wieso soll ich das den Kindern erzählen? Ich will das nicht, ich wollte das nicht. Du bist doch diejenige, die das wollte. Und das ist ja dann auch nicht nur die Weigerung, mit den Kindern zu kommunizieren. Das wird ja auch in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundeskreis dann entsprechend tabuisiert. Und dann muss natürlich der Elternteil, für den das klar ist, dass er die Trennung will, die Verantwortung übernehmen.
Ja.
Und das bedeutet dann auch, wisst ihr Kinder, oder erstmal nur für sich selbst, das finde ich noch viel wichtiger, für sich selbst wirklich klar zu haben. Die Verantwortung für eine Trennung liegt immer zu 50% bei beiden. Jede Trennung hat ihre Vorgeschichte, jede Trennung hat ihre Vorboten. Es gibt Unzufriedenheit, es gibt Verzweiflung, es gibt vielleicht Auseinandersetzungen, es gibt vielleicht so ein stilles, trauriges Agreement, das nur noch ganz wenig gemeinsam und in der Familie unternommen wird. Und diese Signale sozusagen rechtzeitig wahrzunehmen, ernst zu nehmen und damit umzugehen. Die Verantwortung haben beide Seiten.
Ja.
Und es ist wenig erwachsen, auch wenn das jetzt sehr moralisch klingt. Es ist überhaupt nicht moralisch gemeint. Es ist wirklich nur psychologisch gemeint. Also wenig reife Persönlichkeitsleistung. Es ist verführerisch, aber es ist nicht realistisch, sich dann in eine Opferrolle zu flüchten und sich womöglich vor die Kinder zu stellen und zu sagen, ich wollte das ja nie. Das ist ja euer Papa, das ist ja eure Mama, die das wollte. Auch das ist leider Trennungsrealität.
Ja. Nun ist ja die Palette der Reaktionen der Kinder relativ bunt. Also einige Kinder weinen, andere Kinder sind vielleicht ängstlich, wiederum andere wütend. Wie begleite ich denn diese Emotionen, die auch mitunter sehr heftig sein können?
Ich gebe denen erstmal Raum. Und das ist das, was Eltern naturgemäß unfassbar schwer fällt, weil sie haben Kinder, ich habe Kinder. Nichts setzt Eltern so zu, wie sozusagen tatenlos zusehen zu müssen, wenn ein Kind traurig ist oder leidet.
Ja.
Also wirklich, wenn es dann die tränenreiche Reaktion ist, das auch wirklich mal dem ein bisschen Raum zu geben, das abzuwarten, Körperkontakt in den Arm nehmen. Da sind weniger Worte entscheidend als vielmehr die Erfahrung. Mama, Papa sind bei mir, gerade in so einer Situation, wo eine Trennung verkündet wird, die sind bei mir. Also ich kann diesen Widerspruch sozusagen körperlich wahrnehmen. Ich kriege körperlich mit, ich mache eine Erfahrung, das ist ein Ding zwischen den Erwachsenen. Also das ist das bei einer traurigen Reaktion. Genauso häufig kommt übrigens auch vor, gerade wenn es Kinder sind, ich sage mal so im Alter von 8, 9 sowas. Aber das ist nicht an dieses Alter gebunden. Das kann in jeder Altersstufe vorkommen bei kleineren Kindern, dass die sagen, war es das jetzt? Dann kann ich ja rausgehen, kann ich weiter Fußball spielen gehen? dann tschüss. Weil die Kinder erstmal, ich habe das jetzt gehört und jetzt verstoffwechsel ich das. Und wenn ich dann Fragen habe, dann komme ich
Ach
wieder.
so, okay. Ich hätte jetzt gedacht, das ist Verdrängung.
Nee, überhaupt nicht,
Ah,
sondern das
okay.
ist eine unheimlich im Grunde schon auch gesunde und altersgerechte Reaktion.
Ah ja, okay.
Weil das können natürlich auch nur Kinder so reagieren, die sich bei ihren Eltern grundsätzlich erstmal safe fühlen.
Ja, absolut. Oh.
Und ich sage ja immer, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist für Eltern total schwer, weil die wollen natürlich eine Rückmeldung. Am liebsten wollen sie ja hören, ah, ich habe es verstanden, es hat nichts mit mir zu tun, ihr habt mich weiter lieb und wir kriegen das schon hin und ich habe auch gar keine Angst und es ist alles tutti. Natürlich wollen das alle Eltern gerne hören. Und es ist eine super Herausforderung, dem jetzt mal Zeit zu geben.
Nun ist es ja trotzdem so, die Gefühle der Kinder sind das eine, die Gefühle der Erwachsenen das andere. Und so eine Trennung geht ja auch an Eltern nicht spurlos vorbei. Wie halte ich denn die Emotionen raus im Umgang mit meinen Kindern oder wie spreche ich sie womöglich auch an? Kann ich sagen, Mensch, ich bin gerade ganz schön traurig?
Auf jeden Fall. Authentizität, weil Kinder merken das ja sowieso. Und das wollte ich vorhin schon sagen. Es wird ja keine Entwicklungsphase vollständig übersprungen. Und in Stresssituationen werden da auch Verhaltensmuster früherer, längst überwunden geglaubter Entwicklungsphasen wieder aktiviert. Es ist ja so, dass selbst wir Erwachsenen noch, und das erklärt sich eben aus diesem Umstand, jeder kennt das vielleicht, der die berufstätig ist. Oder ja auch im Zusammenhang mit der Care-Arbeit, wenn es da, was weiß ich, in der Kita oder wo auch immer eine Konferenz gibt, eine Besprechung gibt. Ich bin ein bisschen spät dran und habe das gar nicht mitgekriegt, aber es hat gerade, bevor ich dazu komme, wohl geknallt
Ja.
zwischen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen. Das ist im Moment, wo ich den Raum betrete, es ist völlig ruhig und trotzdem spüre ich ganz genau, hier ist die Atmosphäre angespannt. Und genauso muss man sich das eben auch bei Kindern vorstellen. Die spüren das ja sowieso. Und alles, was nicht, ich sage es jetzt mal mit einem Fremdwort, was nicht kohärent, was nicht stimmig ist, das beunruhigt Kinder mehr als alles andere. Weil dann sind sie, wenn sie keine Erklärung kriegen, wenn sie sich nicht mit der elterlichen Realität auch auskennen, indem sie realistische Informationen von authentischen Reaktionen von den Eltern bekommen, dann sind sie sozusagen gezwungen, sich diese Situation, diese inkohärente, unstimmige Situation mit Hilfe ihrer eigenen entwicklungsbedingten Möglichkeiten und Glaubenssätze zu erklären. Und das bedeutet im Zweifelsfall, ich bin nicht liebenswert, ich bin es nicht wert, dass man mit mir spricht oder ich habe Schuld. Und dementsprechend wichtig ist es zu sagen, weißt du, ich ärgere mich gerade total über Papa oder Mama oder ich bin auch irgendwie, ich wollte das auch nicht, ich bin auch ganz unglücklich über die Situation, aber es geht einfach nicht mehr. Es ist wirklich eine Sache, glaubt es mir, zwischen Papa, Mama und mir. Das passiert zwischen Erwachsenen, wieder der Hinweis, Kinder haben damit nichts zu tun, sie haben daran keine Schuld. Und das ändert auch nichts an der Liebe von uns Eltern zu euch Kindern. Es ändert nur was zwischen uns Eltern.
Nun sagten Sie gerade, es gibt Momente, wo auch Eltern switchen, also zurückfallen ins Kind-Ich. Nun gibt es aber auch Eltern, die verlassen die Elternrolle nicht nur für einen Moment oder für 5 Minuten, sondern dann eben für eine längere Zeit und machen ihr Kind zum Beispiel auch zum Verbündeten, Freund oder auch Berater. Was hat es damit auf sich? Vielleicht können Sie mal ein konkretes Beispiel bringen.
Ja, deswegen rate ich zum Beispiel in diesen Situationen, die wir eben besprochen haben, bestimmte dramatische Vokabeln und Begriffe zu vermeiden. Also lieber zu sagen, ich ärgere mich oder ich finde es auch nicht gut oder mir macht das auch zu schaffen, als wirklich so einen Reizbegriff wie, oh, ich bin so traurig zu benutzen. Weil Kinder haben ja ein, aus meiner Sicht und aus meiner Beobachtung, auch die Fähigkeit zu unglaublicher Empathie und aus diesem Verantwortungsgefühl heraus, aus diesem Missverständnis, diesem entwicklungsbedingten Missverständnis verantwortlich zu sein, da ist es oft nur ein mini kleiner Mauseschritt, sich von diesem Verantwortungsgedanken, von diesem Schuldgefühl leiten zu lassen, in Verbindung mit diesem, wirklich dieser kindlichen Empathie und sich dann zum Tröster der Eltern zu machen. Dann wird dann ausgelotet, zum Beispiel, wenn sich einer oder eine sehr in der Opferrolle sieht und das auch immer wieder dem Kind gegenüber zum Ausdruck bringt, dann ergreifen Kinder in ihrer Verzweiflung, weil sie ja eigentlich keinen Loyalitätskonflikt haben wollen, weil der sie ja überfordert und weil sie auch niemanden verlieren wollen, dann ergreifen sie oft in ihrer Verzweiflung Partei für den vermeintlich Schwächeren. Was ja schon auch wenn das jetzt provokativ ist, wenn ich das sage, ist vielleicht in der Situation auch eine Überforderung beim Erwachsenen. Klar ist aber, dass es manipulativ ist und dass das Kindern nicht gut tut. Und wir können wirklich, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Natürlich machen wir Fehler und es gibt keine Fehler, die sich nicht auch korrigieren lassen. Aber bei der Parentifizierung, so nennt man das nämlich, diese Rollenumkehr, dass plötzlich Kinder anfangen, die Verantwortung für ihre Eltern zu übernehmen, da sage ich mit aller Deutlichkeit, Parentifizierung ist immer pathologisch. Es hat immer weitreichende, schlimme Auswirkungen auf die gesunde kindliche Entwicklung. Also da wirklich Vorsicht.
Und natürlich auch Folgen im Erwachsenenalter.
Ja, natürlich. Ich
Wie?
würde auch immer raten, wenn der Verdacht besteht bei einem Elternteil, da wird mein Kind beim anderen einfach zu weit reingezogen. Und er hat vielleicht auch gerade aufgrund seiner Lebenskrise, weil eine Trennung ist immer eine Lebenskrise für die beteiligten Erwachsenen, hat er einfach nicht den Überblick. Da kann ich dann wirklich nur empfehlen, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Also wer da wirklich richtig gut und qualifiziert ist, sind in der Regel die Erziehungsberatungsstellen, weil die damit unheimlich viel Erfahrung haben. Und da lässt sich manchmal mit deren Unterstützung, auch wenn man keinen Einfluss sozusagen auf den verantwortlichen Elternteil hat, lässt sich da auf der eigenen Spielfeldhälfte, wie ich das immer nenne, doch schon einiges korrigieren.
Wenn sich ein Punkt ändert, dann ändert sich automatisch auf der anderen Seite auch was, ne? Nun gibt es ja auch Fälle, in denen ein Elternteil den anderen wirklich schlecht macht. Aber vielleicht müssen wir das erstmal definieren. Was heißt denn schlecht machen aus Ihrer Sicht? Also das ist immer so eine gängige Phrase, ne? Du darfst nicht schlecht über den anderen reden. Aber was heißt denn das überhaupt? Vielleicht können wir das mal auseinanderzurren.
Also alles, was ich unter schlecht machen verstehe, verletzt die Wurzeln der Identität beim Kind. Wenn jetzt ständig mit Kindern in ganz drastischen oder gar obszönen Schimpfworten geredet wird, gesprochen wird. Und das ist natürlich eine Beleidigung. Also schlecht sprechen über den anderen heißt, den anderen beleidigen. Und da sollte man sich dann im Klaren darüber sein, dass das Kinder in Loyalitätskonflikte stürzt und dass es eine unheimliche Kränkung für die Kinder ist, weil beide Eltern, egal wie sie sind, stellen die Wurzeln der kindlichen Identität dar. Und selbst, ich sage es jetzt mal, weiß ich nicht, kriminelle Eltern, die vielleicht inhaftiert sind und kein gutes moralisches Vorbild in der Sache, für die sie da verurteilt sind, sind ja niemals ihre Verbrechen und kranke Eltern, auch suchtkranke Eltern, sind niemals ihre Krankheit. Ich finde diesen Satz so gut von einem pubertierenden Kind. Ich weiß nicht, der war, glaube ich, 17 oder so, der sagte, ich hasse das, wenn mein Vater trinkt. Und ich liebe meinen Vater. Also ich hasse diese Krankheit, aber ich liebe meinen Vater. Und diesen Bereich einfach zu respektieren, ist ganz, ganz wichtig natürlich für Kinder. Auf der anderen Seite gibt es einfach menschliche Eigenschaften. Also wir sind unterschiedliche Typen. Wir sind unterschiedlich gestrickt. Da gibt es zum Beispiel den Pingeligen, dann gibt es den Chaoten, dann gibt es den, der immer zu spät kommt, dann gibt es vielleicht die, die alles auf die Goldwaage legt, was man sagt. Das ist einfach so, das gehört zu uns als Persönlichkeit dazu. Da können wir uns auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, das wird auch nicht anders. Und je älter wir werden, kriegen wir das auch nicht los irgendwie. Das verfolgt uns. Und wenn das dann ein Kind betrifft, wenn ein Kind betroffen ist von einer dieser Eigenschaften, zum Beispiel, Mama oder Papa gehören zur unpünktlichen Spezies. Dann wartet das Kind vielleicht mal eine halbe Stunde und ist schon gar gekocht, bis dann Vater oder Mutter wirklich kommen, um es abzuholen. Und dann ist es doch kein schlecht darüber reden, wenn der andere Elternteil sagt, der das miterlebt, ach, du kennst doch Mama, Papa, das ist eben so, die ist unpünktlich. Was dann passiert, das Kind hat realistisch begründeten Ärger vielleicht oder auf seine Enttäuschung und es muss nicht in die Falle tappen, sind meine negativen Gefühle mit Blick auf dieses Elternteil, mit Blick auf diese Verhaltensweise sind die vielleicht gar nicht berechtigt? Darf ich gar nicht böse, wütend sein, enttäuscht sein? Doch, darf es. Das hat ja auch zur Folge, also ich sage immer, es ist unglaublich wichtig. Das Wichtigste von allem ist, dass Kinder, Trennungskinder, das Recht und den Freiraum bekommen, sich ein realistisches Bild von ihren Eltern zu machen. Und dazu gehört eben auch, was weiß ich, Mama ist eine alte Schusseltante, die da, und Papa ist vielleicht unpünktlich. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich gegenseitig schlecht macht.
Meine Tochter sagt immer: Mama, du hast die Ordnung nicht erfunden, aber ich hab dich trotzdem lieb, weil
Toll, tolles Beispiel, ja.
mein Genie ist ordentlicher als ich, aber nun ist es so. Letzte Frage, Frau Steffens. Was ist, wenn ich merke, Mensch, das ruckelt und schuckelt aber in der Kommunikation und irgendwie kommen wir überhaupt nicht zueinander und es gibt immer wieder Missverständnisse oder wir drehen die, was weiß ich, dreifte Schleife. Inwiefern ist ein Gespräch, ja, ich sag mal, mit der ganzen Familie sinnvoll? Im Sinne von, wie wollen wir zukünftig miteinander umgehen?
Jetzt sage ich Ihnen mal was, was ich auch ganz oft den Eltern sage. Wenn Sie das könnten als Trennungsfamilie, dann hätten Sie sich doch nicht getrennt.
Oh ja, Sie haben recht.
Und trotzdem ist es so, dass die erste rosarote Wolke, sage ich immer, im Leben von Eltern ist, wir sind jetzt die heile Familie, wir schaffen das, bei uns ist immer Harmonie in Tüten, wir haben nie Konflikte und wir schaukeln uns so richtig, gruben uns so richtig schon ein auf der rosaroten Wolke und schweben dahin bis zu unserem Lebensende. Und wenn wir Glück haben, erleben wir noch unsere Urenkel auch. Und das ist einfach nur Harmonie in Tüten. Die zweite rosarote Wolke, wenn man sich von der unter Schmerzen von der ersten verabschiedet hat und das mit der Trennung besiegelt sozusagen, ist, wir bleiben Eltern. Wir bleiben Familie nach der Trennung. Da müssen wir doch mal gucken, eine Trennung macht doch aus einem Partner nicht plötzlich einen besseren Menschen oder einen anderen Menschen, mit dem plötzlich, also Trennung hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir nicht kommunizieren können miteinander. Ganz oft höre ich so den Satz, ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihm spreche, der spricht Japanisch und ich verstehe kein Wort. Er versteht mich nicht. So, wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Und wie realistisch ist das dann bitte schön, sich womöglich noch schön in so einem Setting mit dem Sprechstein und jetzt haben, na, jetzt noch mal, jetzt finden wir eine gute Lösung und so eine richtig tolle, vorbildliche Kommunikation. Das ist absurd und das ist in den allermeisten Fällen unrealistisch. Es gibt Familien, die in ihrer Entwicklung so weit fortgeschritten sind, dass das klappt. So, will ich gar nicht abstreiten. Braucht seine Zeit, ist ein Prozess. Und wir werden immer wieder auch an Punkten dieses Prozesses stehen, wo das einfach absurd und absolut unrealistisch ist. Das heißt, die schwierigste Lektion im Leben von Trennungseltern ist, ich kann den anderen nicht ändern. Ändern kann ich nur mich selbst. Und ich bringe das immer auf diese Formel. Ich kann nur dafür sorgen, meine Spielfeldhälfte sauber zu halten.
Das ist ein gutes Schlusswort und macht, glaube ich, auch ein Stück weit Mut für alle, die denken, Mensch, hört das denn nie auf mit dem Krawall oder ne, mit der Kommunikation, die hin und wieder schief läuft. Wir sind am Ende Menschen und Sie haben ganz recht, nur wir haben uns selbst in der Hand. Und das ist aber eine ganze Menge, wiederum, unser
Das
eigenes
stimmt.
Verhalten. Ne?
Ja.
Lieben Dank, Ute Steffens, dass Sie wieder mit dabei waren und uns ganz viele Impulse und wichtige Ratschläge und Informationen mit an die Hand gegeben haben. Dankeschön.
Vielen Dank, liebe Frau Stabitz. Ein Podcast und ein Interview ist immer nur so gut wie die
Oh.
Fragenstellerin. Also vielen Dank für das anregende Gespräch und ich freue mich aufs nächste.
Oh, wie schön, danke. Und die nächste Folge mit Erziehungswissenschaftlerin, Autorin und Expertin für die psychische Situation von Trennungskindern, Ute Steffens, wird es dann im Dezember geben. Dann ist sie wieder zu Gast und wir sprechen über ein, ja, heikles Thema, was im Prinzip alle Trennungsfamilien betrifft: Weihnachten. Wie gelingt es, dass es keinen Knatsch unterm Weihnachtsbaum gibt und dass alle das Fest auch wirklich genießen können? Der ISUF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.